Guten Morgen miteinander. So gut. Bevor ich einsteige in meine Predigt, möchte ich noch ganz einen kurzen Moment Zeit nehmen, um die Priska zu ehren. Es war nämlich für mich eine unglaubliche Freude gewesen, heute Morgen dich begrüßen. Und ich glaube, der ganzen Kirche geht es ähnlich. So schön bist du heute Morgen da. Genau. Ich finde, sie war für mich eine unglaubliche Ermutigung heute Morgen. Wie sie mit einer Freude in die Kirche kommt, trotz Umständen, die nicht immer ganz so einfach sind, wie sie kommt und sagt, hey, die Kirche ist so gut, ich liebe Gemeinde, ich möchte gerne da sein. Trotz Schwierigkeiten, trotz Umständen, das nimmt sie auf sich, um da sein. Und das ist ein Vorbild für mich, Priska. Danke vielmals, dass du dich nicht von schwierigen Situationen abdrücken lässt, sondern schaust du aufs Gute und bist positiv. Das hat mich heute Morgen massiv ermutigt. Danke vielmals. Ihr seht das sicher auch so, oder? Genau. Ja, cool. Also, ich darf einsteigen in meine Predigt. Schläft's. Ich möchte noch mehr sagen dann zum Titel später. Ich möchte anfangen mit etwas, was wir als Pastorenteam gemacht haben, Anfang 2018. Wir sind nämlich ganz ein neues Team gewesen, wo ganz viele verschiedene Menschen zusammengekommen sind. Und wir haben dann beschlossen gefunden, hey, wisst ihr was, wir machen miteinander Persönlichkeitsprofil. Also wir haben ausführliche Persönlichkeitsprofile erstellt, Tests gemacht. Das Tool, das wir jetzt gewählt haben, hat Discovery-Profil gekannt. Ich bin mir sicher, einige von euch haben das auch schon gemacht, am Arbeitsplatz oder wo auch immer, Persönlichkeitsprofil. Gibt es irgendjemanden, der schon mal ein Persönlichkeitsprofil gemacht hat? Ja, genau. Okay, ihr wisst, um was es geht bei Persönlichkeitsprofil, oder? DISC ist so das Bekannteste. Man tut da Fragen beantworten und dann am Schluss hat man ein Blatt Papier, wo einem genau sagt, wer man ist. So haben wir das miteinander gemacht und wer möchte gerne mein Persönlichkeitsprofil mal sehen? Hä? Okay, also komm, jetzt können wir mal schauen, kannst du mal zeigen. Das ist mein Persönlichkeitsprofil. Wenn du die Grafik nicht verstehst, kein Problem. Es geht nämlich gar nicht darum, dass du das jetzt musst verstehen. Der Punkt, wieso dass ich euch das zeige, der kommt noch. Auf jeden Fall, genau, haben wir nachher da eine ausführliche Dokumentation dazu bekommen. Ich glaube, die war 30 Seiten lang mit viel Text, wo mir erklärt hat, wer ich bin und wie ich funktioniere. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht gewesen, wie viel das wirklich hilfreich war von dem. Okay, also das haben wir nachher miteinander angeschaut. Und das Spannende war ja, dass wir das alle gemacht haben im Team. Und jetzt Anfang 2018 war meine Frau, Dunja, auch noch angestellt gewesen, im Kreuzpunkt. Das hat sich ja unterdessen geändert. Wir haben ja unser drittes Kind bekommen. Und da haben wir gesagt, hey, ich glaube, vor am Anfang ist es jetzt gerade besser. Ich bin 100% angestellt und Dunja hat jetzt mal vorläufig ihre offizielle Funktion abgeleitet. Aber sie war dazu mal noch angestellt gewesen vom Kreuzpunkt. Sprich, sie hat auch ein Persönlichkeitsprofil ausgefüllt. Und dann ist eben der Moment gekommen, wo wir nachher all, nachdem wir uns mit unserem eigenen Mal beschäftigt haben, sind wir als Gemeindeleitung, als Pastoren zusammengekommen und haben angefangen, austauschen, reden, erzählen über die Persönlichkeitsprofile. Und dann haben wir eben, das ist so auf einem Kreis, hast du das so angeordnet, oder? Ich bin jetzt so etwas zwischen Gelb und Rot und das gibt dann so ein bisschen den Bereich. Auf jeden Fall haben wir das nachher angefangen zu vergleichen und schauen, wo stehen dann die anderen. Wer von euch möchte mal sehen, wo genau das Persönlichkeitsprofil von meiner Frau liegt? Ja, jetzt wird es nämlich spannend, kannst du mal zeigen, was Persönlichkeit... Genau, das ist das Persönlichkeitsprofil von meiner Frau. Sprich, sie ist das komplette Gegenteil von mir. Sie ist komplett anders als ich. Also wenn ich der Motivator bin, eher so auf der extrovertierten Seite, ist meine Frau eher auf der introvertierten Seite der Koordinator. Und ich muss euch sagen, für mich ist das ein Erkenntnis. Ich habe das nicht können glauben. Wo wir das aufeinander gelegt haben, meine erste Reaktion, als ich das begriffen habe, ich bin da und meine Frau ist da, meine erste Reaktion ist, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein, das stimmt doch nicht. Weil wie kann das sein, dass wir 10 Jahre, wir feiern jetzt dann das Jahr unser 10-jähriges Hochzeitsjubiläum, dass wir 10 Jahre verheiratet sind und dass wir offensichtlich so unglaubliche Gegenteile sind. Wie geht das miteinander? Wieso schleift das nicht mehr? Das ist meine Frage. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das eine Neuheit gewesen. Mir ist das nicht bewusst gewesen, dass wir charakterlich so unterschiedlich sollten sein. Und das hat etwas ausgelöst, hat ganz viel Gespräche und Fragen ausgelöst und Diskussionen. Und wir haben uns intensiv mit dem Thema angefangen auseinandersetzen. Gegensätzliche Persönlichkeiten, Gegensätzlichkeiten. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber grundsätzlich, wenn ich an gegensätzliche Personen denke, die anders sind als ich, dann denke ich häufig mal noch, diese Personen schleifen. Oder? Ist doch so, am Arbeitsplatz, in der Familie, die Leute, die so ganz anders sind als wir, die haben doch eine Tendenz, uns zu schleifen. Das reibt doch. Dort, wo unterschiedliche Charaktere aufeinander kommen, aufeinander treffen, dort gibt es Reibung, oder? Bin ich der Einzige, der das so empfindet? Ich glaube, ja, super, wenigstens ein paar nicken. Das gibt mir so das Gefühl, okay, ich bin nicht der Einzige, danke. Auf jeden Fall, ich bin mir sicher, wenn du dir zwei Minuten, nicht einmal zwei Minuten, wahrscheinlich zwei Sekunden lang Zeit nimmst und darüber nachdenkst, was gibt es für Leute in deinem Umfeld, die dich schleifen, bin mir sicher, dir kommen jetzt Namen in den Sinn. Einfach Leute, mit denen du reibst. Und das ist gut so. Ich möchte, dass die Person, die dir jetzt in den Sinn gekommen ist, dass du die im Kopf behaltest für diese Predigt. Weil um das geht es nämlich heute Morgen. In dieser Predigtserie Beziehungen darf ich zu diesem Thema reden, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Leuten zusammen zu sein, die uns manchmal schleifen. Dort, wo es nicht immer einfach ist. Die Personen, mit denen wir uns eigentlich mehr reiben. Zu diesem Thema darf ich heute predigen. Und wenn du eine Person jetzt gerade hast, dann ist das super. Weil das bedeutet, dass du die Predigt sehr, sehr praktisch kannst auf dich wirken lassen. Dass du das, was wir jetzt miteinander anschauen wollen, dass du immer gerade praktisch im Kopf kannst überlegen, was das für dich bedeutet. Also denk heute in dieser Predigt ganz viel über die Person nach, die dich schleift. Ich habe in meinem Kernteam von der Jugendarbeit, ich darf ja Jugendarbeit machen, und das ist ein mega Privileg, sage ich euch. Ich glaube, viele Leute würden mich beneiden, wenn sie gesagt hätten, wie gut unsere Jugendarbeit ist, wie viele geniale Jugendliche wir haben in unserer Kirche. Und ich darf das leiten mit einem Team zusammen. Und in diesem Team habe ich zwei Leute, zwei Teammitglieder, die sind sehr anders in ihrer Persönlichkeit. Und die zwei Leute, die sind absolut vereint in Vision, gell? Die wollen beide das Gleiche. Die haben beide eine Leidenschaft für Kirche, die haben beide eine Leidenschaft für Jesus, die haben beide eine Leidenschaft für Jugend in dieser Kirche. Aber die zwei sind charakterlich komplett anders. Und glaub mir, die zwei schleifen sich. Und das ist etwas, was ich dann ziemlich schnell mal festgestellt habe. Ich habe übrigens mit beiden geredet. Also, ihr müsst jetzt nicht anfangen zu spekulieren, wer das könnte sein. Ich rede heute von Tanja und von Mischa. Das sind zwei Personen in meinem Kernteam, die in der Persönlichkeit sehr gegensätzliche Personen sind. Und wo die am Anfang ins Team gekommen sind, haben die sich angefangen zu schleifen. Das hat gerieben, sage ich euch. Die sind immer wieder mal, der eine, die ist immer wieder mal zu mir gekommen und hat gesagt, oh, das ist so mühsam und das geht nicht. Und der andere ist dann gekommen, genau das Gleiche. Und ich habe gemerkt, wow, da haben wir zwei Leute, die sind gegensätzlich und die schleifen sich. Ich möchte euch heute am Morgen drei Schritte aufzeigen, wo ich in diesem Prozess gelernt habe, wo ich gelernt habe aus meiner eigenen Ehe, 10 Jahre verheiratet mit einem Gegensatz. Wie man mit dem umgehen kann. Ich möchte euch heute drei Punkte geben. Drei Sachen, die du machen kannst, die dir helfen können in Beziehungen, die schleifen. Hast du gewusst, dass das Jesus auch hatte? Jesus hatte auch eine Situation, wo sich Leute gegenseitig geschliffen haben. In seinem unmittelbaren Team. Wir wissen ja, Jesus war unterwegs mit 12 Aposteln. Also Apostel, den Titel haben sie später bekommen. Als sie noch mit Jesus unterwegs waren, sind sie noch die Jünger gewesen. Und ich glaube ganz fest, in dieser Jüngerschaft drinnen hat es auch immer wieder mal gerieben. Da hat es Personen gehabt in diesem Team von Jesus, die sich gegenseitig gerieben haben. Ich möchte heute Morgen mit euch ganz speziell heranschauen auf den Petrus und den Johannes. Ich glaube nämlich, die zwei Individuen haben sich gerieben im Team von Jesus, wo sie miteinander unterwegs waren. Und ich glaube auch, dass die charakterlich, wahrscheinlich, von was wir wissen, von was wir lesen können, sehr unterschiedliche Personen waren. Ich würde sagen, der Petrus war so der Extrovert, oder? Wenn sie irgendwo etwas zu sagen gegeben hat, irgendetwas zu machen gegeben hat, dann war der Petrus an erster Linie und hat mal reingepoldert, oder? Zum Beispiel, hast du gewusst, dass der Petrus ist mal persönlich von Gott unterbrochen wurde? Du hast die Bibelstelle auf dem Berg von der Verklärung. Dort steht, und als er noch redete, sprach Gott. Also Petrus ist da sein Ding am Machen gewesen und hat da seine grossartige Vision erzählt, was man alles machen kann. Und während Petrus da noch am Reden gewesen ist, hat Gott ihn unterbrochen vom Himmel und gesagt, wie es wirklich ist. Also Petrus ist wahrscheinlich so ein bisschen eine extroverte Person gewesen, die immer reingeschossen hat, die vorne gewesen ist, wo sehr öffentlich sichtbar gewesen ist. Und ich glaube, der Johannes ist eher so in der Introvert gewesen. Eher die Person, die mal ruhig war und die eher ein bisschen, wie soll ich sagen, eine introvertive Perspektive eingenommen hat, die viel reflektiert hat über sich selber, wenn du seine Schriften liest, sein Evangelium. Er war nicht der, der immer gerade sofort vorgestanden ist und wo die Bühne verlangt hat. Und ich glaube, die zwei haben sich immer mal wieder gerieben. Hast du gewusst, dass es einen engeren Kreis gegeben hat um Jesus? In diesen 12 hat es dann auch eine Dreiergruppe gegeben. In dieser Dreiergruppe haben wir den Johannes und den Petrus und noch den Brüder vom Johannes, den Jakobus. Das sind die drei gewesen, die eigentlich am engsten mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und das merkst du zum Beispiel im Garten von Gethsemane. Geht Jesus mit den 12 Jüngern im Garten von Gethsemane. Er sagt zu 9 von diesen 12, okay, ihr könnt da bleiben, ihr schlaft, macht, was ihr wollt. Ihr drei, Johannes, Jakobus und Petrus, ihr kommt mit mir noch ein bisschen weiter. Und mit diesen drei hat Jesus beten. Du merkst, dass dort eine engere Gruppe war. Und jetzt ist ja spannend, wenn du jetzt gewisse Bibelstellen mit dem Wissen von dieser engen Dreierschaft nochmal lesest, was du plötzlich da merkst, wie sich die wahrscheinlich immer wieder mal gerieben haben. Zum Beispiel im Markus 9, Vers 33, ist so eine Bibelstelle. Habe ich euch mitgebracht, könnt ihr da mitlesen. Markus 9, Vers 33. Dort steht, sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Doch sie schwiegen verlegen. Kennst du den Moment, oder? So ein bisschen, hey, was haben wir besprochen? Und jeder macht, hä? Weißt du genau, wenn meine Kinder so handeln, oder? Wenn sie sich so verhandeln, wenn ich sie frage, hey, was ist los? Und alle machen, hä, was? Dann weißt du genau, okay, irgendetwas ist im Busch, oder? Da ist etwas nicht gut gewesen. Doch sie schwiegen verlegen, denn sie hatten darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Jesus setzte sich, rief die 12 Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen und ihnen dienen. Also ist die Situation, die 12 Jünger sind miteinander unterwegs und sie streiten, diskutieren miteinander, wer dann der Wichtigste ist von ihnen. Und Jesus sagt, hey, was macht ihr da? Um das geht es nicht. Das ist nicht, worum es bei uns geht. Bei uns ist der Grösste der, der dient. Nicht solltest du meinen, okay, jetzt ist klar gewesen, oder jetzt haben sie es begriffen. Der ist jetzt reingesunken, oder? Die Botschaft haben sie jetzt akzeptiert und verstanden. Ja, nicht wirklich, nein. Du hast jetzt den Johannes und den Jakobus. Kommen ein bisschen später zu Jesus und sie stellen eine Bitte an Jesus. Respektive sie getrauen sich nicht so richtig, die Frage zu stellen, die sie eigentlich möchten stellen. Darum nehmen sie die Mami mit. Und die Mami vom Johannes und vom Jakobus kommt jetzt mit den zwei Söhnen zu Jesus und präsentiert folgende Frage. Kannst du lesen in Matthäus 20:20. Da kam die Frau von Zebedäus mit ihren Söhnen Jakobus und Johannes zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Was willst du? Fragte Jesus. Sie antwortete, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre meinen beiden Söhnen die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Okay, jetzt hast du da aus dieser Dreierschaft, die mit Jesus unterwegs sind, zwei, die mit der Mami kommen und von Jesus fragen, verlangen, Jesus, können wir bitte den Ehrenplatz rechts und links von dir haben? Einfach wir zwei, bitte nicht den Petrus, oder? Das ist jetzt ein bisschen Interpretation, aber ich glaube, es ist nicht so falsch, das dort reinzulesen. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Als ich als Kind die Bibelstelle gelesen habe, ich habe immer sofort an den Himmel gedacht, oder? Ich habe gedacht, ja, okay, die Jakobus und die Johannes kommen und fragen von Jesus, dürfen wir dann, wenn du mal im Himmel bist, im Himmel links und rechts neben dir sitzen? Ich glaube aber nicht, dass das ist, was die Johannes und die Jakobus da von Jesus verlangen. Weil Sie sind ja unterwegs nach Jerusalem. Und ihre Vorstellung, ihre Idee ist, Jesus wird der neue König werden in Jerusalem. Und zwar nicht der himmlische König, wie wir jetzt verstehen, dass Jesus ist, sondern für sie ist Jesus sehr fest ein irdischer König, hätte er sollen werden. So wie der David König war, so haben sie erwartet, dass Jesus jetzt auf Jerusalem kommt und dass er dort König wird. Also, wir müssen jetzt schon mal die besten Plätze sichern, für wenn Jesus dann in die Machtposition hineinkommt, dann möchte ich gerne Minister 1 sein und mein Bruder Minister 2. Können wir das irgendwie jetzt schon regeln, Jesus? Weißt du, wenn dann du König wirst? Ich meine, wir sind mit dir jetzt unterwegs, wir gehen mit dir durch Leiden und so. Ich finde es nur fair, dass wenn dann du König bist, dass wir dann die zwei einflussreichsten Positionen haben können. Ich glaube, um das geht es in dieser Frage von Johannes und von Jakobus. Sie möchten jetzt ihre Machtposition sichern. Sicherstellen, dass sie dann, wenn Jesus König ist, dass sie links und rechts sind. Und nicht unbedingt der Petrus. Wissen Sie, was frage ich mich? Wie ist es echt am Johannes und am Jakobus ergangen? In dem Moment, wo sie dabei gewesen sind, wo Jesus gekrönt worden ist als König. Wisst ihr, was ich meine? Wo Jesus seine Krone bekommen hat. Es war eine Krone aus Dornen, wo er auf den Thron erhoben worden ist. Das war das Kreuz. Wer war links und rechts in dem Moment von Jesus? Verbrecher, zwei Leute, die mit Jesus gestorben sind, gekreuzigt worden sind. Ich möchte gerne wissen, wie ist es Johannes und Jakobus in dem Moment ergangen, wo sie das begriffen haben? Okay, die sind links und rechts. Ich finde das noch, das ist eine Nebenbemerkung, aber mich hat das mega, mega berührt und beschäftigt. Und das ist es, glaube ich, was Jesus von uns möchte. Wenn wir mit ihm wollen herrschen, wenn wir mit ihm wollen, wirklich links und rechts von ihm sein, dann müssen wir das Gleiche durchlaufen wie Jesus. Wir müssen sterben zu uns selber. Unser Ego muss sterben. Muss wie die zwei Verbrecher, links und rechts von Jesus, muss etwas in uns sterben, dass wir die Ehrenplätze überhaupt einnehmen können. Links und rechts von Jesus. Und Jesus sagt dann in dieser Bibelstelle auch, ihr wisst nicht, was ihr da von mir fragt. Ihr habt vielleicht das Gefühl, es geht da um Machtposition. Das ist nicht, um was ihr geht. Was ihr von mir fragt, ist, dürfen wir bitte wie du sterben. Okay. Ich habe noch einen dritten Grund, wieso ich glaube, dass Johannes und Petrus nicht wirklich immer das Heu auf der gleichen Bühne hatten. Wieso sich die zwei gerieben haben. Nämlich folgendes, und das finde ich ganz spannend, die Bibelstelle. Im Johannes 20, Vers 1 bis 3. Können wir etwas nachlesen. Und jetzt musst du wissen, Johannes, Evangelium ist der Johannes, von dem wir jetzt geredet haben. Der hat selber ein Evangelium geschrieben. Und du musst wissen, sein Evangelium ist sehr, sehr spät in seinem Leben zustande gekommen. Also er hat eigentlich sein ganzes Leben gelebt und er war sehr alt gewesen, wo er wahrscheinlich von Leuten in seinem Umfeld gefragt worden ist, hey Johannes, das ist so wichtig, was du erlebt hast mit Jesus. Wir müssen das irgendwie schriftlich haben. Ich meine, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, Johannes, aber du wirst alt. Und wenn du stirbst, dann haben wir die Stories nicht mehr. Du musst die jetzt aufschreiben. Und so hat Johannes ganz spät in seinem Leben sein Evangelium, sein Account oder sein Zeugenbericht, wie er das erlebt hat mit Jesus, wie er mit Jesus unterwegs war, wahrscheinlich 40 Jahre später, nach dem Ereignis, aufgeschrieben. Und er hat nicht irgendwie chronologisch etwas probiert aufzuschreiben, sondern er hat ein festes Ziel gehabt mit seinem Evangelium. Du kannst das nachlesen. Im Johannes 20, Vers 30. Dort sagt Johannes übrigens der einzige von den Apostelschreibern von den Evangelien, der sagt, wieso, dass er wirklich das Evangelium schreibt. Du kannst nachlesen. Am Schluss sagt er folgender. Der Zweck dieses Buches ist der Titel. Die Überschrift in dem Abschnitt. Die Jünger erlebten noch viele andere Wunder Jesu, die nicht in diesem Buch geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der versprochene Retter und der Sohn Gottes ist. Wer ihm vertraut, hat durch ihn das ewige Leben. Das war der Grund, wieso Johannes 40 Jahre nach Ereignis hergehockt ist und sich überlegt hat, wie kann ich, was mir passiert ist, am besten aufschreiben, dass andere Leute zu der gleichen Erkenntnis kommen können wie ich. Ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus berührt. Ich habe seine Worte gehört. Und das ist es, was mich überzeugt hat, was mich zum Glauben gebracht hat. Ich möchte, dass andere Menschen das auch haben. Und er tut sehr bewusst sein Evangelium aufschreiben. Und darum finde ich es umso faszinierender, was für Details er zum Teil reingenommen hat, 40 Jahre nach Ereignis. Du musst mal lesen, im Johannes 20, 1 bis 3. Das ist Ostersonntag, Kontext. Also, Jesus ist gekreuzigt worden, er ist ins Grab gelegt worden. Und jetzt wird berichtet, was am Sonntagmorgen passiert ist. Und das kannst du lesen im Johannes 20, 1 bis 3. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, der Jesus lieb hatte. Übrigens, das ist Gott. Für das bin übrigens ich. Also wenn der Johannes schreibt, der Jünger, wo Jesus lieb hatte, dann meint er sich selber. Also das ist Ich-Form. Er tut sich selber namentlich in seinem Evangelium nie erwähnen. Er nennt sich immer den Jünger, den Jesus lieb hatte. Also das ist der Johannes, der das schreibt. Einfach, das ist wichtig zum Verstehen. He? Und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und jetzt kommt's. Nun gingen Petrus und der andere Jünger, also der Johannes, hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. 40 Jahre später ist es für den Johannes wichtig, reinzuschreiben. Eben, ich meine, wir sind da, wir haben das gehört von der Maria Magdalena. Jesus ist weg, das Grab ist leer und wir sind dann so unterwegs gewesen und dann irgendwie haben wir angefangen, immer schneller werden. Und es hat das Wetter auch nicht gegeben zum Grab und ich bin der Erste gewesen. 40 Jahre später ist es für den Johannes wichtig, das Detail reinzunehmen. Quasi, ich bin jetzt alt und grau, oder? Nicht mehr der Frischeste, aber ich sage euch im Fall. An der Auferstehung, ich bin an Petrus um die Ohren gesäckelt. Schneller beim Grab gewesen als er. Es ist wichtig, für den Johannes das Detail drin hineinzunehmen. Ich glaube, die zwei haben sich immer wieder mal gerieben. Und Jesus hat das gewusst. Er ist sich dem absolut bewusst gewesen, dass unter seinen Jüngern, dass es dort immer wieder Reibung gibt. Und ich glaube, Jesus hat das wollen. Und das ist mein erster Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Für die Person, die du hoffentlich immer noch im Hinterkopf hast, die Person, die anders ist als du und die dich schläft. Überleg dir mal Folgendes. Könnte das sein, dass Jesus dir ganz bewusst die Person in dein Umfeld hineingetan hat? Weil Schleifen schläft. Schleifen schläft. Schau mal, das sagt die Bibel im Sprüch 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. So wie Eisen schleift, dort wo Reibung ist, dort wo geschaffen wird, so ist es mit Menschen, die unterschiedlich sind. Die reiben sich, auf das ihre Charakter geschärft und geschliffen werden. Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen müssen mit den Personen, die uns schwierig sind, die uns schleifen. Wir müssen zur Erkenntnis kommen, zu dem Aha-Erlebnis kommen. Die Person schleift mich und das ist gut für mich. Die Person macht mich besser. Ich sage euch, das ist der Moment gewesen, wo sich die Dynamik von Mischa und Tanja geändert hat. Wo die zwei das verstanden haben. Ich habe einer gesagt, hey, schau, das ist im Fall gar nicht mal so schlecht für dich, Mischa, dass Tanja dich schläft. Du brauchst das. Das ist ein Privileg für dich. Gott mutet dir das zu, dass du kannst wachsen in deiner Persönlichkeit. Der Tanja genau das Gleiche. Ja, du brauchst den Mischa. Die zwei haben angefangen umdenken und sind angefangen dankbar werden, für was Gott ihnen da eingesteht, zugesteht. Dass sie dürfen wachsen an anderen Personen. Das ist der erste Schritt, den du machen musst mit den Personen, die dich schleifen. Du musst verstehen, dass das vielleicht sogar ein Privileg ist, das Gott dir zumutet. Wenn du das schaffst, ändert sich deine Perspektive. Etwas, das negativ ist, kann positiv werden. Etwas, das dich vorher immer nur schwer gemacht hat, abgezogen hat, kann dich jetzt aufbauen und du kannst anfangen, dankbar werden für Personen, die dich schleifen. Das ist der erste Punkt. Wenn du das geschafft hast, dann kannst du weitergehen zum zweiten Punkt. Schleifen schleift. Und das Zweite, was du verstehen kannst, ist, wir brauchen Ergänzung. Im 1. Korinther 12, Vers 12 kannst du nachlesen, wie der Petrus das Bild erklärt von einem Leib. Wie wir als Kirche, wie wir als Gemeinschaft ein Leib sind. kannst lesen im 12,12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Und ich habe jetzt nicht Zeit, um das ganze Kapitel erklären, aber der Paulus geht weiter. Wenn du das nachlesen willst, kann ich dir unbedingt empfehlen. Du kannst weiterlesen, im 1. Korinther 12,12, dort wird das Bild erklärt, wie in einem Leib verschiedene Funktionen sind, wie verschiedene Körperteile notwendig sind, auf das Beschränkte darf grösser werden. Und er sagt, das Auge kann nicht so zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Nein, die sind absolut angewiesen aufeinander. Und ich glaube, das ist mit der Person, die dich schleift, vielleicht auch gerade so. Ich habe erkannt, ich bin absolut ergänzungsbedürftig. Absolut darauf angewiesen, auf Personen, auf Menschen, die anders sind als ich. Und das ist, glaube ich, wieso, dass Dunja und ich in unserer Gegensätzlichkeit nicht so viel reiben und nicht schleifen, weil wir beide eine absolute Wertschätzung haben für die Gegensätzlichkeit. Und wir verstehen beide, wir sind absolut darauf angewiesen. Hey, ohne Dunja, ohne die Ergänzung, die sie bringt, mögt ihr euch vielleicht noch erinnern am Anfang, hey, absolute Gegensätze, ich brauche das. Ohne Dunja, ich würde halb so gut predigen. Ohne Dunja, ich wäre ein halb so guter Pastor. Ein halb so guter Vater. Ich bin so darauf angewiesen, dass sie mich ergänzt. Und vielleicht ist das bei dir und der Person, die dich schläft, genau auch der Fall. Die Person ist vielleicht so anders, dass du darauf angewiesen bist, dass die Person dich ergänzen kann. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das hast du schon begriffen, oder? Du bist nicht perfekt. Und du bist absolut darauf angewiesen, ergänzt zu werden. Und die Ergänzung kann nur durch Personen kommen, die anders sind als du. Das kann bedeuten, dass es schleift und dass es reibt. Aber du bist darauf angewiesen. Und wenn du an diesen Punkt geschafft hast, wenn du es geschafft hast, dankbar zu werden für Personen, die dich schleifen, wenn du es geschafft hast, die Ergänzung zu finden in diesen Personen, die dich schleifen, dann kannst du weitergehen zum Punkt 3. Und der Punkt 3 ist folgender. Und das ist jetzt der Grund, wieso dass ich euch so viel von Petrus und von Johannes erzählt habe, wegen dem Punkt 3. Der Dani hat eine geniale Predigt gehalten am Karfreitag über die Geschichte aus dem Johannes Kapitel 21. Die Versöhnung von Jesus und Petrus. Wenn du nicht gehört hast, die Predigt, ich kann dir das wirklich empfehlen, geh online und lass die Predigt nochmal. Es ist eine ganz gute Predigt. Und das ist der Kontext, von was ich jetzt möchte sagen. Johannes hat ja sein Evangelium ganz bewusst geschrieben. Und wie der Dani das gesagt hat, mit den Versen, die ich vorher vorgelesen habe, hat er das Kapitel, sein Bericht eigentlich abgeschlossen. Mit Kapitel 20 hört es auf. Mit, okay, das ist der Grund, wieso ich mein Evangelium geschrieben habe. Und dann hängt der Johannes das Kapitel 21 an. Nachdem er eigentlich schon fertig war mit seinem Bericht, schreibt der Johannes, wie der Petrus Frieden macht mit Jesus. Ich finde das unglaublich schön, dass die Johannes und der Petrus, die vielleicht nicht immer so gut miteinander haben, die sich ab und zu gerieben haben, die darüber gestritten haben, wer der grösser ist, die darüber gekehrt haben, wer nachher darf mit Jesus die Einflusspositionen einnehmen, die ein Wettrennen gemacht haben zum Grab, zum möglichst zuerst bei Jesus sein. Die zwei, der Johannes, hängt das Kapitel 21 an und schreibt folgende Verse über den Petrus. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatte, fragte Jesus Simon, das ist der Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und der Johannes, der das schreibt, ist die anderen hier. Ja, Herr, antwortete ihm Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sorge für meine Lämmer, sagte Jesus. Der Johannes beschreibt, wie der Petrus Frieden macht mit Jesus. Wie Jesus an Petrus vergibt und wie Jesus den Petrus als Leiter der Kirche einsetzt. Ich finde das beeindruckendstens, wunderschön, berührt mich zutiefst, wie der Johannes den Petrus öffentlich ehrt. Und das ist der dritte Punkt, wenn du das schaffst, mit der Person, die dich schläft, dann glaube ich, wirst du die Beziehung kehren von einer absolut nervigen Beziehung zu einer unglaublich bereichernden Beziehung. Wenn du es erstens schaffst, dankbar zu sein für die Person, wenn du es zweitens schaffst, Ergänzung zu sehen in dieser Person und du drittens schaffst, die Person zu ehren, für wer sie ist, glaube ich, kann Gott die ganze Beziehung absolut kehren. Von einem Negativ in ein Plus. Also das ist es, was ich möchte, dass du machst mit diesen drei Punkten in den kommenden Wochen. Hast du die Person noch im Kopf, wo am Anfang, wo du daran denkst, hast du schon gesagt, hey, wir alle haben Leute, die schleifen. Hast du die Person noch im Kopf? Dann möchte ich, dass du in den kommenden Wochen Folgendes machst. Schreib das Gebet auf, wo du Gott Danke sagst für die Person. Schreib ein Gebet, wo Danke sagt für die Person, die dich schleift. Als Privileg, dass du darfst wachsen in deiner Persönlichkeit an dieser Person. Dann zweitens, das Zweite, was ich möchte, dass du machst, ist, schreib auf, wo die Person dich ergänzt. Was die Person von Gott bekommen hat, wo du nicht hast. Wo sie dich ergänzt, wo sie etwas bringt, wo du nicht hast. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du zum dritten Punkt weitergehen. Überleg dir dann, wie kannst du die Person ehren? Ich möchte zum Schluss beten von meiner Predigt. Ja, Herr Jesus, du siehst die Leute in unserem Leben, die uns immer wieder schleifen und reiben und wo manchmal schmerzhaft sind für uns. Und ich möchte dich jetzt ganz bewusst für die Personen bitten in unserem Leben. Herr Jesus, gib du uns eine neue Sicht. Hilf du uns, dankbar zu werden für die Personen, die uns schleifen. Hilf du uns, Jesus, der ganze zu sehen in diesen Personen. Und ich bitte dich, Jesus, zeig du uns auf, wie wir die Personen ehren können. Ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, das uns herausfordert, für dein Wort, das uns formt, für dein Wort, das uns weiterbringt, für dein Wort, das uns möchte zu etwas machen, das dir ähnlich ist, Jesus. Amen.